ist wieder Pittys Podcast. Der Pitti ist wieder am Start und heute hauen wir mal ein bisschen drauf. Heute hauen wir mal auf die Kacke. Heute gibt's keine Ballade. Heute gibt's nur auf die 12. Und da muss ich mir einen Experten dazu holen. Und das ist natürlich der MC Andi Durchholz. Servus Andi, schön, dass du da bist.
Bitte, vielen Dank für die Einladung. Sehr ich Experte bin, wird sich zeigen. Aber die Musik liegt mir und wir werden den Leuten heute irgendwas darüber beibringen, weil man lernt hier nur dazu in deinem Podcast.
Absolut, das ist eine Bildungs... wir erfüllen den Bildungsauftrag so rum. Rap and Roll ist heute das Thema. Du hast mich auch draufgebracht. Das ging auch darum, dass wir gesagt haben, es ist ein bisschen langsam, wird es ein bisschen lahm, was die Musik angeht bei dir. Wir brauchen mal eine Sendung mit nur Beats und Rock und aber auch die Verbindung zwischen Rock und Rap. Und da kennst du dich ja aus. Also das ist einfach dein Ding, ne? Also kann man sagen, dass das so deine Lieblingsmusik ist?
Ist auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich so eine Geschichte, die läuft Tag und Nacht irgendwie. Das ist nicht, dass da irgendwie eine Ballade bei mir daheim läuft oder so. Ich höre das wirklich sehr, sehr gern. Das kann auch dann auch laut sein daheim. Ja. Aber der Mix von diesen zwei Stilen ist natürlich auch mega interessant, finde ich einfach. Ja. Und die Geschichte, die wir jetzt dann heute noch alles dazu hören werden, wie das entstanden ist, wie gesagt, ist sehr, sehr interessant und bietet viel, viel ja, Hintergrundwissen zu dieser Entstehung. Und ja, passt einfach sehr gut zusammen, diese Geschichte.
Genau, es ist der Crossover und ja, den gibt es natürlich schon in verschiedenen Richtungen auch. Ich habe auch ein bisschen nachgeschaut und im Prinzip geht es los seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber gesagt hat, früher, gut, die Charts werden notiert vom Billboard Magazine, das ist halt so eine Zeitschrift dort in Amerika und da hieß es, es gibt... Die weißen Country-Charts und es gibt die schwarzen R&B-Charts. Und irgendwann war es aber so, dass die Songs oder ein paar Songs von den schwarzen R&B-Künstlern von den weißen Leuten gekauft wurden. Und dann hat irgendjemand in dieser Zeitschrift geschrieben, das ist Crossover. Ja, also man überschreitet Grenzen im Prinzip und das hat man auch gemacht dann. Und die ersten Hits waren dann 1943 und 44. Ja? Mhm. Wir haben es uns auch vorhin mal angehört. Ich kann es mit auf die Liste tun, die verlinkt ist in den Shownotes, aber das braucht euch nicht unbedingt zu interessieren. Es ist halt so der Ursprung. Und dann haben wir aber gemerkt, wir zwei auch, dass der Crossover lange Zeit nicht passiert ist. Also für mich ist es dann so, dass es irgendwann losging, dass so ein paar Punkbands sich mit anderen Stilen auseinandergesetzt haben, mit Reggae vor allem auch, aber so der Crossover oder Rap and Roll, wie wir das kennen, wie wir es heute auch präsentieren, das ist eigentlich eher 90er. Also sagen wir Mitte 80er?
Ich würde sagen Anfang 80er Jahre habe ich so meine Recherchen dann begonnen, weil auch ja, da erst der Stil für mich interessant wurde. Und es hat halt damals angefangen, dass der Rock damals unangefochten war in den ganzen Charts, wie du gesagt hast. Vielleicht auch, ja, ursprünglich ja die Geschichte weiß und schwarz auch. Ja. Aber Hip-Hop hat man damals maximal in den städtischen Gegenden von L.A. zum Beispiel gekannt, also in diesen Vororten vielleicht noch New York. Und da hat für mich die Geschichte dann angefangen, eben mit den ersten Sachen, wo wir jetzt ja vielleicht schon mal einen Einblick geben könnten.
Ja, da können wir schon mal einen Einblick. Ja, genau. Und das ist natürlich auch toll, weil das ist zum Beispiel nicht auf meiner Spotify-Liste, weil der Song im Prinzip ein großes Urheberproblem birgt, weil die Beastie Boys gefragt haben bei AC/DC, können wir hier was samplen von euch? Und dann haben, das war da damals noch nicht bekannt, ja, da haben die, und tatsächlich wohl, ich glaube, der Malcolm Young hat gesagt, nee, das wollen wir nicht.
Ja, vielleicht waren auch die Gegensätze oder die Mauern noch zu groß, die erst eingerissen werden mussten. Das war halt einfach nicht, nicht gewollt, auch von den Rockern vielleicht, würde ich sagen.
Ja, und komischerweise kam es aber dann auch irgendwann wieder dazu, dass die Grenzen wieder zu waren. Ja, später. Aber da hat man es jedenfalls probiert und die Beastie Boys, ja, waren das mit die Ersten dann offensichtlich?
Also, ich fand, das waren dann die Ersten eben, die dann auch so Ärger gekriegt haben und die erste, wo die erste so Koexistenz war oder die erste Zusammenarbeit, vielleicht nicht gewollt miteinander, aber wo halt der Rock auf den Rap traf. Ja, und das war eben dieses Lied, dieses
Rock. Und das hört man da ein bisschen, man hört es ein bisschen raus, dass es noch ein bisschen einfach ist. Also das ist halt ein Hip-Hop-Beat und man hat das Riff von Back in Black genommen, das jetzt wirklich jeder kennt.
Genau.
Aber es ist irgendwo geil. Also ich habe es verhängt gekannt.
Ja, ich auch nicht. Ich fand es auch ganz gut. Also
Deswegen hören wir da gleich mal rein. Also so ist es praktisch für uns der Ursprung des Crossover zwischen Rap und Rock.
Und illegal ist es auch noch.
Illegal, das ist saugeil, oder? Es gibt nichts Besseres hier. Wir sind hier. Das ist schwer verbotene Musik, die wir spielen. Also hier, Rock Hard von den Beastie Boys. Ja, fetter Beat.
Das geht gut.
Ich glaube, ich haben alle Songs gemein heute. Ja? Und jetzt gleich kommt das Riff. Saugeil. Ich glaube, das Einzige, was hier noch ein bisschen fehlt, ist so, also der Bass ist noch nicht so da. Ne? Also man hat da einfach ganz einfach das Riff im Hintergrund, hat einen fetten Beat vorn drin und den Rap dazu, aber das, so der Bass fehlt noch.
Ja, aber was haben sie gerade gesungen? I can play the drums, I can play guitar, let's just be boys oder so.
Ja, ja,
also
genau.
Ich glaube, es geht auch viel um Spaß irgendwie. Ja. Und wenn die das jetzt, glaube ich, in der aktuellen Zeit nochmal aufnehmen würden, Beastie Boys und AC/DC, ich glaube, das wird durch die Decke gehen.
Absoluter Kraft, muss man sagen. Und die konnten es aber auch, also Beastie Boys konnten auch spielen. Also ich habe die ja live bei so Letterman oder irgend sowas halt so auf YouTube gesehen. Die haben selber auch wirklich saugut Gitarre und so weiter spielen können. Ne? Und was du auch sagst, ist tatsächlich so, dieses Weiß und Schwarz, das miteinander in Einklang zu bringen, das war trotzdem neu, weiß ich nicht, ob es neu war, aber es war nicht gewöhnlich, ja, und es hat sich dann endlich einmal so ein bisschen eingebürgert, das Ganze.
Und ich glaube, die ganze Geschichte Weiß und Schwarz wird sich noch ewig durch die Welt ziehen. Das ist eine unendliche Geschichte irgendwie. Jeder redet drüber, dass es eigentlich vorbei ist, aber
es ist nicht,
ich glaube nicht dran.
Es ist nicht vorbei.
Ja.
Ja, also hier verbotene Mucke bei Pitti. Das ist Rock Hard von den Beastie Boys. Wie gesagt, wozu ihnen eigentlich nicht die Rechte erteilt wurden. Und deswegen gibt es auch diesen Song auf YouTube.
Ja? Nur auf YouTube.
Da kannst du nachhaben. Aber du kannst ihn auf diesen Streaming-Portalen nicht runterladen, weil es halt nicht wirklich legal ist.
Ja, ne? Wobei, es gab ja jetzt mittlerweile viel, viel mehr solche Sachen, die sehr erfolgreich waren. Rapper mit Mettlern oder mit Rockern. Aber wir werden noch mehr hören von heute.
Ja, genau. Also irgendwann, glaube ich, konnten sich dann auch die Bands dem Ganzen nicht mehr verschließen und haben dann gesagt, na gut, dann machen wir das auch mal. Und warum auch nicht, birgt ja auch Chancen und so. Also ich glaube, also es gibt ja viele Bands, mit denen man sich so beschäftigt und so. Ich glaube, es gibt eigentlich keine, die so wirklich was gegen schwarze Musik hat oder so. Im Gegenteil, die sind ja immer beeinflusst, ja. Also die ersten Rock'n'Roller waren Schwarze und die haben auch gern miteinander gespielt und so weiter. Aber es gibt ganz selten Bands, Rockbands, die Weiße und Schwarze Musiker miteinander vereint haben. Da gibt es ganz wenige, ja. The Lizzy fällt mir ein und so, aber es ist trotzdem nicht so wirklich so eine Mischung, wie man sie eigentlich natürlicherweise erwarten würde, gab es nicht oft. Ne?
Okay.
Das ist schade eigentlich. Ja.
Ist es auf jeden Fall, aber wie gesagt, wir haben ja auch noch anderes aus der Geschichte. 1980 hat es ja auch angefangen, dass The Clash die ersten Hip-Hopper als Vorbands hatte, als Support. Vielleicht liegt es ja auch an den Fans, dass die das nicht so angenommen haben.
Jetzt ganz bestimmt.
Also weil die sind ausgebuht worden
damals
und die sind natürlich nicht von The Clash ausgebuht worden, sondern von den Zuschauern.
Genau.
Und da war die Welt noch nicht reif dafür am Anfang.
Ja, die haben es wahrscheinlich sogar probiert, The Clash. Ja, also das kann man auch sagen. Gehe ich wirklich davon aus. Also wir hüsteln beide noch ein bisschen rum oder schniefen rum. Das hört er, aber wir ziehen es durch im Namen des Rock. Es ist so, The Clash, die haben natürlich auch Reggae-Einflüsse gehabt und The Police haben auch Reggae-Einflüsse gehabt und so. Ich glaube, bei den Musikern war das Ganze, das war ein internationales Ding. Ja, mhm. Denen war das, glaube ich, eher wurscht, ob das schwarz, weiß, grün oder rot ist oder so. Hauptsache ist geile Musik, ja. Das ist schon klar. Das
sind ja alles kreative Leute, die neue Sachen erfinden wollen.
Eben,
also.
Ja. Aber es ist interessant, dass The Clash eben, wen hatten sie dabei?
Ja, ganz am Anfang, also ein Jahr vorher war es, also Curtis Blow war dann schon etabliert, der war dann von den Jungs, also von den Zuschauern anerkannt. Vorher war es Grandmaster Flash ein Jahr vorher und der ist brutal ausgebuht worden. Ja. Also da ging gar nichts, obwohl das ja eine Hip-Hop-Größe war, der auch bekannt war, aber ich denke fürs Publikum nichts.
Ja, in dem Moment. Das muss am Publikum drin sein, ja. Oder also als die Fantastischen Vier das erste Mal bei Rock im Park gespielt haben, die waren auch vollkommen ausgebucht.
Kann man sich nicht vorstellen, oder?
Kann man sich nicht vorstellen. Ja, und jetzt, also wirklich, kommen heute auch noch vor. Wahrscheinlich mit eine der wichtigsten Bands jemals aus Deutschland. Aber da war auch die Zeit, die war einfach noch nicht reif dafür, muss man sagen. Ja, aber zumindest haben es Leute probiert. Ja. The Clash haben es probiert. Dann die Beastie Boys haben es probiert, danach zu fragen. Wobei das jetzt nicht, da kommen wir vor dem Schwarz-Weiß-Ding ein bisschen weg. Beastie Boys weiße, aber schwarze Musik gemacht, Rap-Musik und so. Also im Prinzip ist, ihr merkt schon, ist eigentlich alles ein Schwachsinn, was schwarz und was weiß ist, hauptsächlich ist geil.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das kann man heute sagen, das hat das alles gemeinsam. Alle Songs, die heute vorkommen, sind einfach geil und haben einen geilen Beat, haben einen geilen Bass und hauen einfach rein. Ja, so und insofern ist es genau richtig heute. Ja. Ja, du hast die Liste zusammengestellt und das sind, wie gesagt, ausnahmslos coole Sachen. Wir gehen mal auf Run-DMC, oder? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, Run-DMC war natürlich dann, wie so die Wegbereiter für diese Sache, dass der Rock auf den Rap trifft und dass das funktionieren kann. Ich finde, das erste Lied, das ich mir damit rausgesucht habe, ist halt von 84 auch. Da hat Run-DMC noch allein probiert, so ein paar Gitarrenriffs mit reinzubauen. Da war also keine Unterstützung von irgendeiner Rockband mit dabei. Aber das war für die damalige Zeit halt ein völlig neuer Sound, der sich dann zum Glück eben langsam etabliert hat.
Ja. Ja, das ist ja auch das Interessante. Ne? Also das ist noch keine Zusammenarbeit, aber die Zusammenführung der beiden Stile, Rock und Rap.
Ja.
Deswegen sehr geil und ich glaube, man kann auch Parallelen zu diesem Beastie Boys Ding finden.
Ne? Ich finde es vom Sound her sehr, sehr ähnlich.
Sehr ähnlich. Ähnlich,
ne? Und auch das nächste Lied geht auch wieder in die Richtung.
Genau. Ja. Rockbox. Mega.
Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, so 80er-Jahre-Style
pur. Ja, das ist absolut. Ah, diese Kuhglocke. Ja, mega. Und da ist aber jetzt der Bass da.
Ja, ja.
Also das, was bei den Beastie Boys noch gefehlt hat, da ist das jetzt stimmt. Der Bass da.
Ja.
Saugeil einfach.
Ja. Und was sich so durchzieht, was mir gerade so auffällt, ist eigentlich immer, wenn, dann wird es von den Lyrics her, bleibt es immer das Hip-Hop und die Melodie wird dann, wenn, dann härter eigentlich. Ne?
Genau.
Das zieht sich so durch heute, durch die ganze Geschichte.
Es wird auch immer härter und das ist, glaube ich, alles. Ich glaube, dann sagen wir mal, die ersten Bands, die jetzt auch vorkommen, jetzt kommt, ist ja kein Geheimnis, kommt ja gleich, kommt da Aerosmith, die ja Hardrock-Bands sind. Aber irgendwann kamen die richtigen Metal-Bands, ja, Slayer und so, Biohazard und so. Also es wird dann schon noch härter, weil Aerosmith ist jetzt zum Beispiel eine Band, die hat ja jeder gehört. Ja, also ja, später
und wahrscheinlich so, alle geküsst dazu.
Ja, oder? Genau,
diese
Schnulzen, die Balladen, die ja. hatten und so. Und das habe ich als Slayer nicht. Also es gibt keine Ballade von Slayer.
Ja? Ehrlich?
Nein. Also zum Glück nicht. Ja? Deswegen bevorzuge ich ja immer Slayer vor Metallica, wo ich sage, weil das mit diesem Nothing Else Matters Sülze da oder so, das ist nun mal überhaupt nicht mein Ding. Ja. Und Slayer haben wir gesagt, wir sind eine Thrash-Metal-Band, fertig. Ja, ja, das war es einfach. Und aber am Anfang ist es einfach noch wirklich Rap und Rock.
Ja. Ja?
Und das hast, finde ich, eben auch wirklich richtig cool rausgesucht, Andi, weil man da eben merkt, also die Parallelen zwischen diesem Beastie Boys Ding und dem Run DMC Ding, die sind also extrem offensichtlich. Also es klingt sehr ähnlich.
Auf jeden Ganze. Fall. Und wie du gerade gesagt hast, ich finde, das geht wie so ein Berg hoch. Es wird immer so ein wenig härter und noch ein wenig lauter vielleicht auch.
Ja,
und dann,
ein wenig mehr ausprobieren.
Genau, und dann werden wir halt auch sehen, dass irgendwann die Spitze auch erreicht war, ne? Und das dann halt auch mal gut war.
Was ich immer noch schade finde. Ja, also auch das, weil der Metal, muss man ehrlich sagen, hat sich eigentlich trotzdem nicht wahnsinnig viel weiterentwickelt und alles, sehr vieles ist gleich geblieben und so, aber dieses Crossover-Ding war irgendwann mehr oder weniger rum.
Ja.
Aber gut, jetzt gehen wir erstmal in der Geschichte weiter. Und jetzt eben Aerosmith. Also Aerosmith war eine Band, die gibt es seit den 70ern, die waren in den 70ern schon relativ erfolgreich, jedenfalls in den USA, und hatten dann ein Song, der eigentlich auch schon ein bisschen ein Hit war, Walk This Way. Und mir war es wichtig, weil du, Andi, hast Walk This Way rausgesucht in der Version mit Run DMC.
Na klar.
Die mindestens 100 Mal geiler ist als das Original. Wobei das Original auch irgendwo ein geiler Rocksong ist. Also, da kannst du nichts sagen.
Nee, so wie wir es gerade gemacht haben, du hast den angespielt, den Rocksong, nur von Aerosmith. Und wir hocken beide so da.
Ja.
Und nicken schon so ein wenig mit dem Kopf und sagen, ja, ist gut.
Aber reicht nicht.
Reicht nicht ganz.
Also das ist Original. Ja, Walk This Way, nur von Aerosmith. Wer bei das andere nicht kennt, sagt man es geil.
Ist gut. Sagt man so 2- vielleicht.
2-, ja. Oder ist nett.
Ja.
Like this. Da ist aber auch die Kuhglocke. Doch, aber ja.
Weil es hört.
Und jetzt hört man auf den Refrain.
Ich finde, man wartet nur drauf, oder der Steven Tyler wartet nur drauf, dass was anders kommt, dass er noch mehr abgehen kann.
Und es kommt jetzt.
Ja.
Und das ist einfach, das ist Wahnsinn. Hört man den Unterschied. Mega.
Die DJs mit dabei, Turntables.
Der gleiche Rhythmus, aber halt ganz anders. Das ist eine andere Welt, ja. Und der Steven Tyler macht ja im Original auch einen Sprechgesang, aber das kannst du halt vergessen da dagegen.
Ja.
Ja. Ja, sag was dazu. Also wie, man merkt schon, du musst was sagen.
Voll, voll. Na, wie wenn die zwei sich gesucht und gefunden hätten, um noch besser zu werden.
Ja.
Also vor allem der Steven Tyler, ich finde, dem hört man richtig die Lust daran wieder raus. Vollgas zu geben, das war bei dem Original, finde ich, nicht so.
Nee, und was auch Wahnsinn ist, ist das Video dazu. Das
ja, stimmt.
Das ist echt prägend. Also, oh Gott, bloß nicht sagen, früher war alles besser. also diese, das geht dir, glaube ich, auch so. Also ich bin schon, Videos schauen war für mich eine ganz wichtige Zeit in meiner ja, jungen Erwachsenenzeit oder irgend sowas oder Jugend auch, ne? Das ging los, da war ich vielleicht so 13 oder was, da kam Formel 1 und so und dann kam irgendwann MTV und da habe ich das Zeug einfach, ich habe also MTV geschaut ohne Ende.
Immer zu, klar.
Immer
aber
zu.
Aber das Ganze zu visualisieren auch noch, was die da das, durch die Lieder für eine Botschaft rüberbringen wollen.
Genau, dann erzähl doch mal, wie das visualisiert ist in dem,
ja, in dem Video geht es ja darum, dass Run DMC in dem einen Zimmer sitzen, getrennt durch eine Wand und man schaut praktisch in beide Zimmer, Aerosmith in dem anderen Zimmer. Und immer wenn Run DMC singt, hört halt Aerosmith hin und sagt, was ist denn da drüben in dem Zimmer los? Und genauso geht's andersrum. Und irgendwann, ja, die Neugier überwiegt dann halt und dann wird halt die Mauer eingerissen. Du hast vorhin gesagt, dass Steven Tyler mit seinem Mikrofonständer, glaube ich.
Genau, der
ich weiß immer, was Run DMC geschmissen hat, dass die Mauer eingerissen wird. Ja. Aber am Ende sind die dann zusammen und machen zusammen Party.
Und ja, und der schreit darüber durch dieses Loch in der Wand. Erst einmal schreit er diesen Refrain rein. Und das ist so cool, das ist so symbolisch auch, dass man diese Scheißmauer, diese Kackmauer zwischen den Weißen und Schwarzen einreißt und dann miteinander Musik macht. Das geht nicht besser.
Das muss man jetzt sagen.
Ja. Und es ist bahnbrechend.
Also die Leute in unserem Alter, glaube ich, die mit dem MTV so aufgewachsen sind mit diesem Lied, das ist auch, das bleibt in deinem Kopf drin. Das wirst du nie vergessen.
Wahnsinn. Ja. Ja, also es ist saustark und das muss natürlich auch, du musst dann Bands finden oder Künstler finden, die bereit sind, das miteinander zu machen. Und da kann man sicherlich noch weiter rumrecherchieren und schauen, ob es andere zuvor gemacht haben, aber die haben es zumindest so gemacht, dass es die Leute kapiert haben. Also die sind jedenfalls die, die für mich das, sagen wir mal, in die Massen gebracht haben.
Ich glaube auch jeder, der heute zuhört und sagt, ich habe mit dem Genre eigentlich nichts zu tun, das Lied kennt trotzdem jeder.
Ja.
Also das weiß man was damit, da verbindet man was damit.
Und das funktioniert auch überall, glaube ich. Also ich wüsste jetzt niemand, der sagt, was ist das für Kack? Und das gibt's nicht.
Das stimmt.
Ja. Also es ist einfach saustark und für mich so, wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, ja, Beastie Boys saugeil, gibt's gar nichts, ja, Fight for Your Right und so weiter, aber das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, jetzt ist es angekommen.
Ja. Ja. Wobei die Mauer eingerissen war und jetzt war man vielleicht bereit, um in die Welt zu gehen.
Genau.
Und das noch viel, viel experimenteller, noch verrückter zu werden vielleicht.
Genau, da wurde es verrückter, aber das ist ja, wie gesagt, ein Riesenhit geworden auch. Ja? Also ich habe jetzt keine Zahlen da oder so, aber ein Riesenhit und wahnsinnig bekanntes Video, auch sicherlich eins der am meisten geschauten. Auf jeden Fall ist es ganz viel gelaufen. Also ich meine, das hat ja jeder von uns, also mehrere.
Kennt jeder.
Ja, es kennt einfach.
Und das hat auch keiner abgeschalten, glaube ich.
Nee,
das kannst du nicht abschalten. Den Fernseher damals noch lauter gedreht. Ja,
also deswegen ist also Walk This Way toll. Und das Schöne dran, wenn man die Geschichte dieses Songs so ein bisschen sieht, dass er einfach dadurch, dass die Hip-Hopper sich das mit angenommen haben, dass er dadurch einfach nochmal viel besser geworden ist.
Ist er. Vielfältiger auch.
Vielfältiger.
Ja.
Einfach geiler, mehr zum Mitgehen animiert und so.
Ja. Und ich denke, da waren die 80er Jahre halt gerade 86, war das Walk This Way, war halt so der Anfang. Und jetzt, wenn wir dann weiterspringen in die 90er Jahre, da ging es dann halt, glaube ich, richtig, richtig steil bergauf.
Genau, das war dann die Hochzeit. Ja, ne? Also los ging es in den 80ern, Anfang der 80er schon, aber so richtig die Hochzeit waren die 90er. Ja. Komplett.
Wo man dann vielleicht auch sagen muss, Rap and Roll trennt sich dann ein wenig, geht über in, wie du vorhin schon gesagt hast, Crossover, Nu Metal, was dann alles kam noch.
Ja.
Punk ja auch immer noch mit dabei.
Punk dabei. Was ich auch ganz toll fand, war zum Beispiel die Mischung, wo man auch gedacht hat, das wäre das neueste Ding, war Techno und Rock.
Da bin ich jetzt.
The Prodigy.
Ach so, okay.
Aber das war so, klar. Da hat man jetzt gedacht, ja, okay, zuvor war es Rap und Rock, jetzt machen wir mal dieses Techno-Ding, machen wir die Disco-Beats, verbinden die mit dem Rock. Das war The Prodigy und da hat jeder gedacht, das ist jetzt das neue Genre. Und das hat nicht funktioniert. Das hat bei Prodigy funktioniert.
Stimmt.
Und dann gab es noch ein paar andere Bands, eine habe ich mal live gesehen, weil ich dachte, okay, ist ganz, aber es hat sich nicht durchgesetzt.
Nee, und null. Wobei ich Prodigy ja mal live gesehen habe, zusammen mit Public Enemy.
Hast du?
In Hamburg. Also das war natürlich auch vom Feinsten. Da bin ich einfach total unvoreingenommen hingegangen. Und was die da auf der Bühne gezaubert haben, möchte ich fast sagen.
Ja.
Vom Feinsten. Und Prodigy war ja trotzdem auch dieser Keith Flint,
hat er geheißen. Ja, ja.
Der hat sich ja trotzdem auch als Tänzer und Rapper aber auch gesehen.
Ja,
also
ja.
Da war der Rap immer noch auch mit dabei bei dem.
Ja. Das muss eine der freundlichsten Personen im ganzen Business gewesen sein. Total netter Mensch und so. Also ich habe da ein paar Geschichten vor dem gelesen, dass er einfach nur nett und höflich und allen gegenüber offen war und so weiter. Ja, ist aber überhaupt nicht alt geworden.
Die Besten, ja.
Ja, die Besten. Ja, die kommen auch noch drauf. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also dieses Rap-Rock-Ding hat sich länger gehalten als dieses dann Disco-Rock-Ding. Also vielleicht war das, aber da muss man auch sagen, das ist, glaube ich, publikumsabhängig. Wo er dann gesagt hat, ey, nee, ich, Techno und Rock geht nicht zusammen.
Jetzt weiß ich ja nicht, ob das vielleicht eine deutsche Sache war, ob die woanders erfolgreicher waren, Prodigy oder diese Art von Musik, weil Deutschland ist ja relativ schnell auf diesen nur Techno-Trip aufgesprungen oder Zugaufschwung, See Love Parade und so weiter und so
fort. Das könnte sein.
Aber wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus.
Aber also es hat jedenfalls ganz kurz nur gehalten und es waren eigentlich waren Prodigy die einzigen, die es so wirklich durchzogen haben. Gut. Aber führt ein bisschen weg davon, aber die Versuche gab es immer. Oder fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil natürlich müssen wir Matthias 1 grüßen, wie immer. Wir haben ja auch schon so Weltmusikzeug gemacht und haben darüber geredet, dass das Einflüsse von, was weiß ich, arabischer Musik in die Rockmusik eingezogen sind und was weiß ich. Aber auch das sind immer Versuche gewesen. Afrikanische und Rockmusik waren immer Versuche, aber es war immer nur so ein paar Alben, ein paar Künstler, die es gemacht haben, aber es ist nie so richtige Welle geworden.
Ja, das stimmt wohl.
Also, ja, gut. Also deswegen ist das vielleicht dann doch mit einer der größten dieser Wellen, die Sachen zusammengeführt haben. Jetzt sind wir schon in den 90ern mit Anthrax und Public Enemy.
Ja, Klassiker, der scheinbar immer läuft, wenn ich bei dir bin.
Ja, das aber ist auch zieht sehr sich gut. Bei dir durch.
Ja, das ist ja geil. Ja, das war dann das erste Mal, glaube ich, dass wirklich diese harten Bands dann dabei waren mit Anthrax eben.
Ja.
Und dieser rein Hip-Hop-Band Public Enemy und ja, das war der Anfang der 90er Jahre eben mit diesem Bring the Noise. Ne?
Wobei natürlich, das muss ich auch sagen, Public Enemy war auch eine härtere Rap-Truppe. Das waren schon sehr kritische auch, also die
es auf jeden Fall
extrem beim Namen genannt haben und so. Deswegen passt vielleicht auch das super zusammen. Bring the Noise, Anthrax und Public Enemy. Und da merkt ihr schon, das haut ein wenig mehr rein, noch ein wenig mehr als Aerosmith. How low can you go? Death row? What a brother know. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal D. Public enemy number one. 5-4 said freeze. And I got numb. Can I tell him never really never had a gun? But it's the wax with the Terminator X-Bun. Got it, got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a problem, and I think you ought to listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. How are the people say? Make a miracle. D. I'm the lyrical. Black is back. All in. We're gonna win. Check it out. Yeah, y'all. Come on. Here we go again. Turn it up. Saugeil.
Saugeil. Und das waren nach meinen Recherchen ja auch die ersten zwei Bands, die zusammen auf Tour dann waren mal.
Ja.
So richtig.
Ja, das musst du natürlich auch schaffen, ja, dass die dann tatsächlich, die waren unterwegs miteinander. Ja. Okay. They'll never care for the brothers and sisters why across the country has a soap for the war. We got to give them straight. Come on now. They're gonna have to wait. Mir fällt da auf, dass der Rap eigentlich ein bisschen abgeklärter, ruhiger ist fast. Und dann das deswegen auch so gut zu diesen harten Metal-Riffs passt. Also wenn der jetzt noch wahnsinnig schnell rappen wird, wäre es vielleicht zu hektisch oder so.
Ich finde es aber auch schon krass irgendwie, wie diese, bitte korrigier mich, du bist mehr der Rocker, der Metaler, ich vielleicht mehr der Hip-Hopper, diese vielleicht einfachen Rock- oder Metal-Sounds mit diesen doch schon, Gedichten dann zusammenpassen oft mal, weil die Texte sind ja brutal lang auch, die dann diese Songs reinbringen.
Super.
Aber es passt.
Passt. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat us for Sonny Bono. Beat us for El Bono. Run the MC for Sin and DJ couldn't be a bad. Stand on his own feet. Get you out your seat. Beat us for Eric B and LL as well. Hell. Wax is for Anthrax. Still like your Rockwell. Ever forever. Universal and will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Turn it up. Bring the noise. mega geil. Ja, also muss man einfach sagen, also das hat es heute alles gemeinsam und auch das kannst du nicht sagen, boah, das klingt doch irgendwie wie 80er, 90er oder so, das klingt einfach geil. Ja, also ja. Das ist also so, weil ich das ja schon manchmal bei Sachen habe, das ist aber jetzt typisch 90er Sound oder irgend sowas, was man dann vielleicht aus nostalgischen Gründen mal wieder hört oder so, aber das ist einfach, das geht immer. Ja, geht? Es gibt so ein paar Bands, die gehen einfach immer oder natürlich Rage Against the Machine kommt später noch. Das ist einfach, das wirst du in 20, 30, 40 Jahren noch hören können. Das geht einfach.
Weil es einfach zeitlos ist.
Ja, es ist zeitlos und das muss dann auch. Jetzt kommt man zeitlos zu einem Ding. Zu dem wahrscheinlich legendärsten Soundtrack, muss man sagen. Also jedenfalls ist da, der Soundtrack ist legendärer als der Film, den ich nicht kenne. Du hast
ihn gesehen. Also ich habe ihn einmal so gesehen, wir haben vorhin drüber gesprochen. Der läuft, glaube ich, nicht mehr im Fernsehen wahrscheinlich. Kriegt man noch Geld von Amazon Prime, wenn man anschaut. Also ich habe den
irgendwann muss ich mal anschauen.
Ich habe den nicht gut in Erinnerung. Es geht darum, dass Weiße irgendwie, ich glaube, ein Basketballspiel anschauen. Ich weiß gar nicht, ob es L.A. war oder wo auch immer. Und irgendwie dann in so einem schwarzen Viertel, in einem gefährlichen schwarzen Viertel landen und dann passiert ein Mord und dann sehen die den und ja, die Gangs gehen denen dann hinterher und es brennt überall und wahrscheinlich ist das auch durch diese Rassenunruhen L.A. so geschuldet oder so könnte diese Zeit gewesen sein. Fakt ist auf jeden Fall, die Musik, die zu diesem Soundtrack da oder die zu diesem Film gemacht wurde, die ist also herausragend. Das Album ist, glaube ich, mit das beste Crossover-Album oder Rap-and-Roll-Album.
Zumindest denke ich, dass es das bekannteste ist.
Bekannteste auf jeden Fall, ja. Also es ist halt schön Mash-up einfach, alles zusammengemixt.
Alles drin und da sind ja die ganz Großen, da ist Slayer dabei und Anthrax ist dabei und hier Biohazard ist dabei.
House of Pain, Cypress Hill von der Hip-Hop-Seite.
Also unglaublich, Sonic Youth. Ne? Und das ist ja interessant, ich sag die Rockbands, ne? Aber ganz automatisch und dir fallen dann die Rapper dazu ein.
Aber es war ja immer 1:1, immer eine Hip-Hop, eine Metal-Band oder Hard-Rock-Band.
Ja. Sau geil. Und ich weiß noch, ich habe in Regensburg studiert und irgendwann hat es mir gesagt, ich tue mal den Judgment Night, Soundtrack Night, das ist saugut. Und dann haben wir das immer angehört, das Zeug, das ist einfach Weltklasse.
Ja. Auch langsame Lieder drauf, aber dann natürlich auch Partybanger, auch richtig harte noch.
Alles. Und das ist eben dieses Album, wo das perfektioniert wurde, muss man einfach sagen. Ja? Oder wo es einfach jeden Song lang passt. Und wo halt, genau wie du sagst, diese Mischung eben auf jedem Song drauf ist. Ah, und das ist saugeil. Judgment Night Soundtrack zum legendären Film. Und du hast da ausgesucht den Titelsong.
Ja, weil er vom Sound her, vom Rhythmus, glaube ich, ganz gut mal reinpasst. Ich finde es nicht ganz so hart, ehrlich gesagt jetzt.
Nö.
Und hat einen guten Beat halt einfach.
Genau. Judgment Night, Biohazard and Onyx.
Es geht langsam los.
Geht ganz langsam los. Das ist ein geiler Beat. Geiler Beat. Ja. Aber da ist jetzt der Rap wieder aggressiver.
Mhm, habe ich mir gerade auch gedacht.
Und dafür die Riffs ein bisschen langsamer. Ja. Also ich glaube, das hält sich immer so.
Hält sich gut die Grenze. Und gerade hier ist wieder der Refrain wird dann immer von den Mettlern, glaube ich, gesungen.
Genau,
und dann geht es wieder ruhiger.
Genau. Also das waren schon die großen Bands der Alternative und Metal-Szene, Helmet, Living Color, Sonic Youth, Biohazard, Faith No More, Slayer und Mudhoney. Also das war wirklich, Pearl Jam waren auch, glaube ich, mit dabei. Also. Und müssen wir ja mal sagen, keine Rätselfrage, sondern Hausaufgabe. Jeder muss sich diesen Film anschauen. Also ich werde, das muss jetzt nochmal sein. Wir haben jetzt bald Ferien, Andi, ne?
Ehrlich, ich hätte wirklich mal was zu tun, aber ich werde mir Zeit freischaufeln.
Die 1,5 Stunden, die schaufeln wir uns frei. Fernab von den Korrekturstapeln. Ja, also unfassbar geil. Jeder Song, der heute vorkommt. Also muss man sagen, da hast du schon ein wenig eine Liste zusammengestellt.
Wobei ich die nächsten zwei dann schon wieder ein wenig zu hart finde eigentlich fast. Da fehlt mir fast ein bisschen der Hip-Hop-Style, aber man muss ja erwähnen einfach, es hilft nichts.
Ja.
Ich finde die Lieder gut, um Gottes Willen. Ja. Aber da fand ich das gerade definitiv in der Sache Rap and Roll besser als das nächste mit Rage Against the Machine, was ich mir da ausgesucht habe. Aber es war einfach die Zeit damals halt, dieses Wütende aufs Establishment, vielleicht aufs System und so. Und das spiegelt sich dann halt in dem nächsten Lied dann da wieder.
Also da, wenn du das sagst, dann muss ich das auch kommentieren. Also ich bin, Rage Against the Machine ist wirklich ganz sicher eine meiner absoluten Lieblingsbands. Aber für mich nur ein Album lang. Also ich bin tatsächlich bei Rage Against the Machine, bei diesem ersten Album, das ist für mich... Das ist ein Top-10-Album aller Zeiten für mich. Und danach war es für mich auserzählt.
Der Mönch, der brennt, meinst du natürlich.
Ja, der Mönch, der brennt. Und das, danach war halt, das ist aber klar. Ich finde, das konnte man nicht mehr, oder sagen wir mal, das war so fest und so gut, dass man sagen konnte, das konntest du nicht besser machen, du konntest es aber auch nicht anders machen, weil keiner wollte, dass die irgendwas anders machen. Die haben sich dann auch verändert und haben Audioslave gegründet und dann so ein reines Rock-Ding gemacht und so weiter. Alles schön und gut. Aber Rage Against the Machine, das ist also für mich diese eine Platte saugeil. Du hast jetzt was von der anderen, auch das ist okay, ja, und Guerrilla Radio und was sie alles gemacht haben, ist cool, aber für mich ist es einfach diese eine Platte. Und jetzt hast du People of the Sun ausgesucht.
Aber gebe ich dir recht.
Ja.
Na gut, ich bin jetzt auf diese Evil Empire Platte gestoßen, weil die da halt chronologisch ganz gut reinpasst und vielleicht auch, weil man nicht unbedingt immer Lieder von der Mönchplatte, nenne ich es jetzt mal, das kennt jeder, ja. Und es passt halt in die Zeit wieder rein, in diese, man muss sagen, der Produzent von den Run DMC und von den Beastie Boys, dieser Rick Rubin, über den wir vorhin gesprochen haben, der war ja auch für Rage Against the Machine zuständig. Vielleicht wollte der natürlich auch auf den Zug ein wenig aufspringen, dass das halt kommerziell schon erfolgreich war. Und dann kam eben zu der Zeit dieses Album Evil Empire und das People of the Sun habe ich mal rausgeholt, weil es mir persönlich halt gut fällt. Diese harten Gitarren-Sounds wieder, Tom Morello war ja da schon immer mit denen mit dabei.
Ja.
Und dieser Zack de la Rocha ist für mich trotzdem auch so ein kleiner Hip-Hopper da, trotz alledem der Sänger. Und da kommt halt diese Wut so raus auf die ganze Geschichte. Ich meine, die hatten ja auch immer, was hatte der auf seine Gitarre? Ich habe die 97 mal gesehen, Arm die Homeless, glaube ich. Auf seine Gitarre gestanden.
Ja.
Und das kommt da halt schon gut zum Vorschein.
Dass die ganze Band besteht nur aus Leuten, die so einen Hintergrund haben. Also Tom Morello, sein Mutter oder Vater war Civil Rights Aktivist und so weiter. Und dann waren die haben alle diesen Hintergrund und die Eltern irgendwie Kommunisten und so weiter. Also das haben die alle im Blut gehabt irgendwie. Und der Zack de la Rocha, das ist einfach ein sauguter Rapper auch. Ja. Das muss man sagen. Also das ist ja kein Sänger in dem Sinn. Ja? Also das ist einfach für mich die Crossover-Truppe, die selber innerhalb der Truppe Crossover gemacht haben. Ja? Und klar, aber ich denke eben, es war nur eine gewisse Zeit, also in dem Stil war es nur eine gewisse Zeit haltbar irgendwie, ja, weil es dann irgendwann sich halt wiederholt hat. Oder? Ja. Jetzt hör mal People of the Sun an von Evil Empire. Hast du die auch mal gesehen?
Rage Against the Machine? Bei Rock im Park damals.
Ja. Du auch?
Ja.
Ich habe sie auch mal gesehen. Wahnsinn.
Ja, ist schon Hip-Hop-lastig, doch jetzt mehr als das im ersten Album.
Ja, aber das ist ein Example, sondern ein Live, also gespielt, ne, das Zeug.
Ja.
Aber der Beat ist halt der Hip-Hop.
Ja,
ne? Das ist super. Was ich halt liebe an Rage Against the Machine ist der wahnsinnige Bass-Sound.
Mm, und die Stimme ist auch geil, unverkennbar.
Die sind alle geil. Ja. Also der Schlagzeuger ist geil, der Bassist, dem Commerford heißt der, glaube ich, Tom Morello, das ist Wahnsinn. Hört ihr den Sound an? Yeah. vielleicht sollte man trotzdem mal ganz kurz auf den Rick Rubin, weil du den erwähnt hast, eingehen, der dieses Def Jam Records Label auch mit, glaube ich, gegründet hat oder dabei war. Der ist wahrscheinlich der Produzent überhaupt, was das angeht. Ja, der ist total irrer Typ, der, wenn man nur anschaut, Wahnsinn, so ein ganz großer, eher dicker Kerl mit ungefähr wie viel Metern Haaren und so überall im Gesicht. Aber der hat es wirklich geschafft. Der hat ja alles produziert, was du irgendwie vorstellen kannst, und der hat aber auch dieses Crossover-Ding, der hat eben mit den Beastie Boys auch angefangen, ja, also dieses Rap- und Rock-Ding ist schon auch mit diesen Produzenten in Verbindung für mich, ja, und der hat eben alle produziert, der hat Rage Against the Machine auch produziert, hat Slayer produziert und so weiter, also unglaublich, und dann später auch sowas, was ich ja lieb, Johnny Cash, mhm. ja, der Country- Legende ist, und der hat den aber dann von diesem Country ein bisschen weggenommen und hat ihn nur mit seiner akustischen Gitarre und mit ein paar so bekannten Alternative-Größen, mit Nick Cave zusammen was mhm. machen lassen und auch mit dem Joe Strummer von The Clash und so. Der hat mit dem, der Rick Rubin hat die Leute zusammengebracht. Mhm. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Du brauchst auch Leute im Hintergrund. Ja. Also ich glaube, es ist nicht nur so, dass die Band sagen, ey, mit denen machen wir mal was. Du brauchst ja immer ein paar Leute, die sagen, ey, die könnten zu euch passen und so. Und deswegen, also ist der sicherlich ein, es wird auch noch ein paar Manager und was weiß ich geben, die da im Hintergrund auch so ein bisschen das Ding ziehen und sagen, hey, pass mal auf, der passt zu euch.
Ja, ich, das ist geil. Red Hot Chili Peppers habe ich auch noch da stehen,
ja, dass der da verantwortlich war. Californication hat er, glaube ich, gemacht.
Okay.
Also er hat die größten
Alben. Aber ganz andere Richtung
wieder eigentlich. Ganz anders, ja. Aber Wahnsinn. Ja. Ja, also das hat der geschafft und deswegen, den darf man nicht unterschätzen. Also der... Ich glaube, in letzter Zeit ist es ein bisschen stiller geworden um ihn, aber der hat überhaupt keine Scheuklappen. Ich glaube, der hat was von Taylor Swift auch gemacht. Also wirklich alles. Nein, Ed Sheeran. Meine Liebling Ed Sheeran auch mal. Aber das muss man ja auch respektieren, dass er sagt, es ist mir scheißegal. Mhm. Ich probiere es mit allen mal. Ja, und das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich glaube, solche Leute sind ganz, ganz wichtig, weil vielleicht andere haben da Scheuklappen auf, vielleicht auch Bands und sagen,
ja, aber das muss der haben. Ja, und das ist toll.
Und wenn du dann ein Auge dafür hast oder vielleicht auch natürlich Beziehungen hast, wer könnte zu wem zusammenpassen, wo harmoniert es? Ne? Und das hat scheinbar oft genug funktioniert.
Ja, also toll. Ja. Ja. Also auch der Song natürlich klasse. Ich meine bloß, also so mal als Gesamtdings ist dieses Mönch brennt Album, das Debüt ist
unschlagbar. Ja, das ist brutal gut. Jedes Lied
haut rein. Ja. Und jedes Mal, wenn du es wieder hörst, und da, auch da muss ich sagen, weil wir immer wieder zeitlos sagen oder so, das kann ich halt, meine Söhne, ja, die Kids, das lässt laufen im Auto oder so, und dann sage ich, das ist geil.
Ja.
Also das kannst gar nicht, da musst du mitmachen.
So einen schlechten Musikgeschmack haben wir nicht. Also wenn ich im Sportunterricht das auch nochmal laufen lasse, 90er Jahre Gold-Hip-Hop oder so.
Ja.
Ja, die glotzen wegen blöd und denken sich, ach nee, mir alten Säcke, so uncool sind wir ja doch nicht von der Musik
her.
Die hören es gern,
Ja, weil es halt da einfach geil ist, muss man sagen. Also wunderbar. Rage Against the Machine, natürlich, ja, sagen wir mal, die Band, die es auch in sich vereint hat, dieses Crossover-Ding. Ja. Ja, das muss man sagen. Ja, super. Sehr geil. So, jetzt hören wir mal Korn. Was gibt es zu Korn zu sagen?
Korn habe ich auch einmal live in Prag gesehen, kurz nach Corona. Sehr, sehr, sehr cool. Wir haben richtig Stimmung gemacht, obwohl ich jetzt da mit der Band jetzt auch nicht so vertraut bin. Aber der Sänger ist natürlich brutal gut. Jetzt, wie heißt der schnell wieder? Jonathan Davis mit seinem Schottenrock, der Dudelsack spielt. Ich glaube, 8 oder 9 Instrumente noch kann und die Menge einfach mitnimmt. Und die waren ja scheinbar doch so auch wieder so eine Band, die Leute zusammengebracht hat, weil auf dem ersten Album oder auf dem Album, das wir vorstellen, von Follow the Leader, wo wir das Lied gerade gleich hören, Children of the Corn, ist wieder Ice Cube mit dabei als Hip-Hopper. Und der Fred Durst von Limp Bizkit, wo wir den Bogen noch weiterspinnen, ist da auch wieder mit dabei, weil die sind auch nur durch Korn berühmt geworden zum Beispiel. Also Korn war dann auch so ein Wegbereiter noch, der für Limp Bizkit sehr, sehr wichtig war.
Da kann man wahrscheinlich dann auch sagen, dass dann trotzdem, sagen wir mal, der Kreis relativ klein war insgesamt. Die haben sich untereinander gekannt, die haben so gewusst, wer kann das gut und so. Ich glaube, das spielt da schon eine Rolle.
Ja? Aber in den 90er Jahren gab es trotzdem noch so Bands wie Clawfinger zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Ja, echt?
Du kennst alles.
Nein,
jetzt, aber ich, jetzt ist das jetzt so noch in den Kopf kommen.
Ich war bei Rock am Ring. Da haben gespielt Rage Against the Machine, Clawfinger und Therapy. Therapy aus... Das ist, das war hocherotisch. Das war nur geil. Das war, also Clawfinger, mega, aus Holland sind die. Ne?
Und die haben ja dann auch wieder dieses Niggerlied gehabt. Jetzt kommen wir wieder in diese Rassistenschiene rein und so. Ne? Oder Rassismus-Schiene.
Sau geil. Ja, genau. Also wo sie den Rassismus anprangern. Mhm. Und Therapy, die für mich, also die habe ich dann ganz oft live mir angeschaut, weil die immer in so kleinen Clubs gespielt haben. Mega. Ja, das war so die Zeit, wo das ganz groß war, dieser Crossover. Das war 94, glaube ich. Ja, also da, als ich die gesehen habe. Ja. Okay. Dann haben die hintereinander gespielt. Naja, auf der Bühne, du bist ausgeflippt.
Ja, Orgasmusgarantie.
Ja, ich wollte es gerade. Das war so. Ja. Also mental jedenfalls. Ja, aber das super. Ja, ja. Clawfinger weiß ich auch. Schönen Gruß an Christoph, der hört auch immer zu. Kennst du auch? Der hat die, ich glaube, letztes Jahr gesehen, Clawfinger, haben sie in Augsburg gespielt. Also die gibt es auch noch. Und Therapy spielen auch immer noch. Also die machen schon immer noch rum, diese Leute. Ja. Rage Against the Machine haben irgendwann, das hat nie so funktioniert dann irgendwie. Die haben immer mal mit dem Zach de la Rocha, der ist immer mal ausgestiegen, wieder eingestiegen und so. Und jetzt haben sie irgendwann gesagt, sie werden nicht mehr miteinander auftreten.
Also ich habe das nicht so verfolgt, weil wie gesagt, das erste Album war halt einfach das Beste. Ja, und nochmal, ich habe die einmal auf dem Konzert gesehen, das fand ich mega gut.
Ja.
Aber ja, dass man jetzt da so hinterher rennt, ja, spielen die nochmal oder so, war jetzt bei mir auch nicht so
aufgefallen. Ich glaube, genau. Und nachdem man sowas mal gesehen hat, sagt man, vielleicht wird es nicht mehr, so gut wird es nicht mehr, dann mag ich es gar nicht mehr sehen oder so. Das gibt es ja auch. Aber man merkt schon, du hast auch schon ein paar gutes Stück von den Leuten hier schon gesehen, gell? Also Limp Bizkit auch und so, oder? Also du bist schon unterwegs auch, ne?
Nicht übermäßig, aber wenn sich was anbietet, warum denn nicht?
Ja.
Also das, genau. Warum soll man das nicht mitnehmen? Es macht ja immer Spaß.
Ja. Klar.
Und was man auch sagen muss, die ganzen Sachen, wo man da hinfährt, die Leute sind ja alle in unserem Alter, das ist ja entspannt mittlerweile. Ja.
Alle um die 30. So, Korn, Children of the Korn. Report to your local church, report to your local police department, it's going down. Glory into my son's eyes, reveals a burn. I felt her in the day. It was all about the Und auch das, was du sagst, wird dann schon immer ein bisschen weniger mainstreamig, sagen wir so. Also wenn man überhaupt von Mainstream reden kann, ja, also was das jetzt angeht. Später dann Limp Bizkit viel mehr.
Kommt
wieder, aber man hat schon die Grenzen ausgelotet.
Wobei Korn mit diesem Album Nummer 1 in den USA war. Also ich habe das auch nicht so am Schirm.
Aber es ist dann eine Welle und dann kannst du aber, glaube ich, es gibt den Punkt, wo du, glaube ich, dann innerhalb dessen auch machen kannst, was du willst, aber das nur eine Zeit lang, könnte ich mir vorstellen.
Das kann sein.
Ja? Ein bisschen irre und so.
Ist es. Und mir, also muss ganz ehrlich sagen, mir wird es dann auch, das andere Melodische gefällt mir besser, ganz ehrlich.
Ja.
Aber das war jetzt dann halt so diese, ich habe mich so eingelesen mit der Höhepunkt von dieser Crossover-Phase, hat man das dann so 90er Jahre genannt scheinbar.
Ja.
Und da können wir, wenn wir jetzt schon vielleicht aufs Tempo drücken müssen, weil wir noch ein paar Songs haben, da muss man dieses Woodstock-Festival ja erwähnen, das dann 99 war.
Genau.
300.000 also Leute, glaube ich.
Ja,
aber 300.000 Leute, die das alle nochmal hören wollten, 30 Jahre später oder 30 Jahre nach dem Anfang, ich glaube, da hat es den Höhepunkt einfach gehabt dann.
Ja.
Und die Bands wie Limp Bizkit, eben Korn, Red Hot Chili Peppers auch, Rage Against the Machine haben wir gehabt, Ice Cube, Ice-T, ich weiß nicht, da fehlen wahrscheinlich noch Festival, wie gesagt, das ging wahrscheinlich über 3-4 Tage.
Ja, ja.
Da fehlen natürlich noch 1.000 Bands. Aber ich finde, da hat Limp Bizkit es wieder geschafft, dass man so zurückkam, ein bisschen mit ihrem ersten Album, mit diesem Nuki-Song, dass wieder der Hip-Hop wegen mehr kam, diese Skateboarder-Kultur, die da so etabliert worden ist. Die wollten ja wieder mit diesen Baggy-Pants rumlaufen, was vielleicht mehr wieder Hip-Hop ist als Hardrock oder Metal.
Aber das muss man ja auch erwähnen, dass das ja nicht nur, weil du jetzt auf die Skater kommst, das ist ja nicht nur Musik gewesen, sondern es wird ja auch dann irgendwann eine gewisse Mode, es hält Einzug in gewisse Sportarten und so weiter, dann haben die, schauen die T-Shirts danach aus, schauen die Skateboards danach aus und so weiter. Also es ist ja nicht nur eine coole Kunstform, sondern es ist ja auch ein Geschäft irgendwo, das musst du ja auch sagen.
Ich denke auf jeden Fall, und wir wollten denen doch alle nacheifern, also weil wir vorhin das Video von Walk This Way erwähnt haben, für mich ist so dieses Roll-In-Video, Limp Bizkit, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, auf dem Hochhaus, wo die Mädels da getanzt haben, Jeans, so ein Feinripp-Unterhemd und die rote Käppi verkehrt rum auf. Ja, so mussten wir damals dann auch rumrennen natürlich, ganz klar.
Das ist natürlich... Das
war so ein Lifestyle.
Ja, es war ein Lifestyle, ist schon klar. Deswegen, wenn du es gerade erwähnst, dann können wir ja auch Nuki gleich mal anspielen, oder?
Spiel's an.
Genau, Limp Bizkit. Also die magst du auch sehr gerne. Also ich habe die auch nie gesehen irgendwie, aber Limp Bizkit hast du schon ein...
Mehr? Zwei, drei, zweimal.
Zweimal. Die Riffs sind natürlich auch saugeil, das muss man sagen. Heute, Achtung, Rätselfrage.
Mischung aus diesem Basslastigen und dann wieder diese
Riffs. Bass ist Wahnsinn. Also das ist ja, kannst du dir ja vorstellen, dass ich das gern mag, aber das sind Bassläufe dabei bei manchen Songs, wo du sagst, das ist einfach saugeil. Ja. Und es geht auch noch so ein bisschen über diesen normalen Rockbass raus halt, und das ist ja das Coole. Ja. Also der springt ja so,
das ist geil. Ist ein bisschen lauter noch.
Ja. Sehr geil, also Nuki von Limp Bizkit. Hast du überhaupt dann mal hier Skaten und so, hast du das auch gemacht?
Ah nee, da war ich nicht so prädestiniert so für Snowboarden.
Snowboarden aber schon, oder?
Ja.
Aber Snowboard ist auch, ist auch die Musik.
Kommen wir ja dann noch drauf, weil wir die Deutschen
die Deutschen
noch ein wenig mitnehmen wollen dann, was die für einen Einfluss da, oder was die Musik, dieses Crossover für einen Einfluss da gehabt hat. Wie gesagt, das hat so eine ganze Generation schon geprägt, die Musik irgendwie. Ja. Auch mit dem Sport, auch mit dem Lifestyle, was du gerade gesagt hast.
Ja. Klar. Also auch das, man darf das ja nicht verteufeln. Ja, das ist ja klar. Also dass die merken, das läuft. Jede Band, die sagt, ich möchte Musik machen, wir möchten Musik machen und damit unser Geld verdienen, die sind schon mal an sich kommerziell deswegen. Ja? Natürlich suchen die sich eine Nische und wollen ihr Ding machen und so, aber das ist ja klar. Ja? Also die wollen, wenn du sagst, ich möchte mit meiner Musik Kohle verdienen, bist du natürlich froh, dass du relativ viel damit verdienst. Das ist vollkommen legitim. Würde man Fußballer nie ankreiden. Ja? Aber bei den Musikern sagt man, jetzt machen sie aber jetzt verkaufen sie sich oder irgend sowas. Na mei, die machen halt ihr Ding und wollen damit weiterkommen. Ja? Kann natürlich in Richtungen gehen, wo er sagt, das ist wirklich nicht mehr okay, aber solange die einfach das machen, wozu sie stehen, wohinter sie stehen, ist das in Ordnung.
Weil Limp Bizkit jetzt da auch so den Spagat immer geschafft hat, finde ich. Das nächste Album, dieses Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
Das ist ja ein sehr cooler
Das geht Titel. Für mich in die gleiche Richtung wie das Rage Against the Machine Album, da kannst du auch alles durchhören, in meinen Augen.
Ja.
Und das war auf jeden Fall das erfolgreichste so Crossover-Album aller Zeiten. Ja. Also dieses Jahr verkauft worden wie geschnitten Brot.
Ja, da kommt halt dann Mission Impossible und so Zeug.
Genau, da sind dann die mit aufgesprungen. Und was mir noch einfällt bei dem Rollin-Video, waren dann auch, da sind auch Schauspieler auf den Zug mit aufgesprungen. Da war nämlich Der Ben Stiller war da in dem Video mit dann dabei auch.
Ja,
also
ja,
gut. Die nehmen dann alles mit, was geht. Ne?
Das ja, sind logisch. Alles so ein paar,
ja. Du weißt, was ich sagen will.
Klar. Ja, ja, aber natürlich ist aber auch das, wie gesagt, das ist legitim. Das ist eine coole Kunstform, eine coole Richtung. Da kannst du dich ja damit identifizieren und sagst, dann machen wir halt mit.
Ja,
ja, also klar. Deswegen darfst du das nicht verteufeln. Ich weiß ja immer, das ist ja gerade im Metal, oh Gott. Jetzt, wenn der Band mehr als 5000 Alben verkauft, dann sind die irgendwie das Mainstream
uncool
oder irgendwas. Kommerzkacke und so. Ja. Ich meine, die wollen ihr Zeug verkaufen auch. Ja? Die wollen natürlich ihr Ding machen, aber sie wollen auch davon leben können. Das ist normal. Also wir sagen jetzt auch nicht, ich bin Lehrer, weil es mir, also macht uns vielleicht Spaß, aber wir kriegen ja Geld dafür. Ja? Also ich würde jetzt, wenn ich kein
zu
Geld
wenig,
mehr, würde,
aber,
ja, zu wenig.
Also ganz klar.
Aber ich würde ja jetzt nicht sagen, ich unterrichte jetzt weiter, weil ich nichts mehr dafür kriege. Und das machst du einfach nicht.
Ja,
also, ist so. Ja, also deswegen vollkommen okay.
Aber das, was die gemacht haben, wie gesagt, die Alben sind ja fast noch härter geworden irgendwie.
Ja.
Das ging ja gar nicht mehr in Sachen Hip-Hop rein. Dieses Gold Cobra, wie es dann geheißen hat.
Ja.
Das hat mir gar nicht mehr gefallen, weil es mir viel zu hart war dann auf einmal wieder.
Ja gut, aber das war vielleicht, sind wir auch vielleicht auch jetzt schon, irgendwann war die Welle dann trotzdem irgendwie wieder am Abebben, ne? Muss man einfach sagen. Aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich unbedingt noch Bodycount spielen.
Das haben wir eigentlich ganz vergessen in der Reihenfolge, weil es ging recht chronologisch jetzt.
Ja, ja,
zur
aber
Sache,
du hast
aber das haben
Limbiskit angesprochen, aber ohne Bodycount geht nichts.
Ja.
Das kann nicht sein, weil hier Ice-T ist Wahnsinn.
Also Ice-T als Rapper, der dann halt diese Band gegründet hat, ne? Und da halt so hart geworden ist.
Ja. Und das ist also auch dieses Body Count Album ist halt auch mit Judgment Night, gell? war Body Count, war auch eins der Alben, das ich ja immer zugehört habe.
Aber schön geil. Provokant auch mit den Copkiller Songs,
ja.
Die ja dann auch auf dem Index standen, glaube ich, oder stehen noch, ich weiß es nicht.
Ich glaube, stehen noch.
Ja.
Also jedenfalls kriegst du es nicht mehr.
Body Count auch allein. Der Name Bodycount, also die Toten zählen, oder? Ist doch das,
ja,
ne?
Ja, klar. Ja. Also das Zählen der Toten der Leichen, ja, genau. Und das Lustige ist ja in dem Zusammenhang immer wieder, dass der Ice-T jetzt einen Polizisten spielt in der amerikanischen Fernsehserie.
Genau, und sich selber jagt eigentlich. So in der
ja, und das ist auch cool, wie er das
voll
spielt und so. Ich schaue das voll gern. Also das. Und die haben vielleicht wieder was gemacht. Also die gibt es immer noch. Ja,
die habe ich vor ein paar Jahren auch in Prag noch gesehen, Ice-T mit der Coco. Die Coco war da, weißt du, die mit dem dicken Hintern war. Seine Freundin war auf der Bühne daneben gestanden.
Echt, war dabei?
Ja, die war dabei, klar.
Und war das cool? Also nicht der Hintern,
war
auch, weiß ich
auch,
nicht.
Ja. War anstrengend, war irgendwie anstrengend. Das war am Nachmittag die erste Band irgendwie, das hat so nicht reingepasst. Deswegen war es ein wenig anstrengend.
Ja, aber das ist leider auch so ein Schicksal. Es gibt Musik auf so Festivals, die passt überhaupt nicht für den Nachmittag.
Mhm.
Aber dann sind die halt nicht mehr so bekannt oder so, dann spielen die am Nachmittag. Das ist eine Katastrophe.
Ja.
Das nimmt alles weg irgendwie, das geht nicht. Deswegen schade. Und da war er tatsächlich dann am Nachmittag und hat er.
Das war vor Corona, also die 2019 oder so, 20, Nachmittag.
Du hast aber schon echt, also ich habe irgendwann mal Public Enemy gesehen durch Zufall in London auf so einem Ding. Da waren wir auf London-Fahrt, haben die gespielt, haben wir gesagt, müssen wir hingehen.
Musste hin, ja.
Aber Bodycount, also boah, cool.
Ja, es klingt dramatischer als es war.
Aber
das Lied, das wir hören, ist
das
geil.
Lied,
das müssen wir
Bodycounts in the house. Das Cover vor dem Ding hier, also der schwarze muskelbepackte Typ da und auch dieser Schriftzug und so.
Und halt alles.
Mega.
Schön provokant.
Ja. Und das Riff ist natürlich.
Ja, voll.
trifft. Das ist echt, du hockst da dort, wir sitzen jetzt gerade dort, hören das am Kopfhörer. Jetzt ist Wahnsinn.
Und ich merke gerade, dass ich 95 mit meinem Papa nach L.A. geflogen bin. Das war so mein erster Urlaub, 12 Stunden im Flieger, mit einem Walkman natürlich noch. Und ich habe das Lied gehört, zurückspult und nochmal und nochmal und nochmal. Ich glaube, die 12 Stunden
durch. Im Flugzeug nach L.A.,
Alter. Ja. Wahnsinn. On the drums, I got the one and only Beatmaster V, motherfucker. On the guitars, I got my nigga Ernie C. And I'm Ice, motherfucking T, bitch. Come on, come on, make some noise.
Absoluter Wahnsinn. Also hört euch das Zeug mal komplett an. Hört euch auch mal das ganze Album an, hier Body Count. Das ist einfach super. Ja? Also, toll. Ja, fällt mir gar nicht mehr ein als.
Das ist also, doch gut, wenn man das erreicht,
ja, genau, wenn man als Gast bei dir ist. Mir fehlen die Worte, ja. Es ist echt super. Und jetzt geht's dann irgendwann trotzdem, irgendwann ist was vorbei. Ja, also wir sind jetzt bei Linkin Park.
Wir waren bei den Ende 90er Jahre, glaube ich, oder 2000er, so Anfang 2000er stehen geblieben, wo es dann eben dahin ging, wo es dahin gesiegt hat. Ja, und dann Linkin Park darf man trotzdem nicht vergessen mit dem Chester Bennington als wieder Rocker, als Sänger in der Band, mit dem Mike Shinoda, aber auch als Rapper in der Band.
Genau.
Die sich natürlich auch brutal gut ergänzt haben. Ich meine, die waren so erfolgreich, das hat jeder gehört, hört immer noch jeder, zu Recht auch, finde ich.
Das ist zum Beispiel auch was, jetzt kommen wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt als Lehrer, ich frage immer mal, was wollt ihr denn für Musik hören oder so zwischendrin nochmal und so. Also Linkin Park kommt immer mal wieder vor. Also das ist wirklich so eine Band, jetzt auch gerade neu wieder. Also ich habe ja erst gedacht, die werden doch bitte diese Band nicht fortführen ohne den Chester Bennington. Was machen sie? Das ist nicht dumm gewesen. Holen sich eine Frau rein.
Das war clever, ja.
Das war clever und es ist echt gut.
Ja, die werden zwar teilweise nicht für voll genommen mehr, glaube ich, von so ein paar Pseudo-Hardcore-Fans, weil warum soll man sich nicht neu öffnen? Ich finde den Schritt, den sie gemacht haben, auch, wie klar gesagt, clever. Ich finde es clever.
Clever ist genau das richtige Wort dafür. Ja, das muss man.
Weil man muss die nicht kopieren, 1:1, das geht eh nicht.
Das geht nicht.
So bringt man neues auf ein anderes Level. Genau. Ob es besser ist oder schlechter, kann ja jeder für sich entscheiden. Aber es ist gut.
Muss man sagen. Und jetzt hören wir, Name ist wahrscheinlich einer der größten Hits.
Ja, und die hatten dann halt noch dieses eine Album auch mit JC noch dazu natürlich. Und da spannen wir einfach den Bogen wieder zurück zum Anfang, wo eben diese, nennen wir Linkin Park jetzt diese Rocker, Mettler, wie auch immer, zusammen mit JC halt mit einem reinen Hip-Hopper zusammenkommen. Und das ganze Album ist natürlich auch sehr, sehr gut, finde ich. Und wir hören Numb Encore natürlich.
Und du hast Linkin Park auch mit Chester Bennington noch gesehen, oder? Ja. Okay. War gut?
Ja, top. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see? You can't replace him with cheap imitations of these generations.
Was?
Klingt schon fast ein wenig langweilig jetzt zu dem Bodycount eigentlich, ne?
Ja, na gut, aber das ist ja nicht, also Bodycount ist, danach klingt alles langweilig. Ich finde die Version schon cool. Ich mag das schon. Ja, aber im Prinzip hat man, und deswegen ist es ja genau richtig, wie du das so zusammengestellt hast, noch einmal dieses. Man hat einen Rapper und diese Rockband, wobei die natürlich immer so ein bisschen Hip-Hop-Elemente drin hatten.
Immer.
In ihrem Ding. Die hatten ja einen DJ, ne? Also ja, du hast ja gesagt.
Wenn das nicht sogar teilweise auch der DJ war, der vielleicht auch bei House of Pain mal dabei war oder so.
Ja.
Bild ich mal ein, ich weiß es nicht mehr.
Ja, okay, auf aber, jeden Fall. Also die, ja, ja. Ne, das war ja. Und ja.
Also, die haben es auch an sich schon verstanden, immer diese harten Gesänge von dem Chester Bennington zu kombinieren.
Genau.
Also wenn man das Hybrid Theory Album anhört, genau, das ist, glaube ich, auch sehr perfekt für dieses Crossover-Genre.
Genau. Und das hatte er halt auch, der hat schon diese verletzliche Stimme und die Metal-Stimme. Also
immer. Das, ja. Und die Texte haben, glaube ich, schon, ich glaube, der war fertig. Der
ja, ja.
Wenn man die deswegen, Texte sich ja mal anhört.
Das ist ja auch tragisch, ne? Der hat sich ja umgebracht und war wohl auch ganz stark inspiriert und befreundet mit Chris Cornell und der hat sich an dessen Todestag umgebracht auch. Ja, also das ist eine schlimme Geschichte. Ja, also ja, gut. Aber da muss man jetzt auch sagen, klar, die Hardcore-Fans werden sagen, macht man nicht. Auf der anderen Seite sagt man vielleicht als Musiker, als Künstler, boah, ich bin jetzt, keine Ahnung, 45, möchte noch ein bisschen weitermachen oder so, vielleicht probieren wir es noch oder so. Ja. Also das muss man vielleicht auch sehen. Also es gibt viele Sachen, wo ich sage, da verstehe ich es nicht mehr. Wenn ZZ Top mit 75 immer noch und einer von dreien stirbt und dann sage ich, da muss es halt vorbei sein. Aber da kann ich es vielleicht auch nachvollziehen, dass er sagt, wir möchten vielleicht doch noch irgendwie weitermachen.
Wer so weiß, was da noch passiert. Die haben ja auch so Solo-Alben am Start gehabt. Ja. Dieses Fort Minor ist ja von dem Hip-Hopper dann wieder da aus der Band. Der hätte sich ja auch nur noch dem Projekt widmen können. Aber die finden sich nochmal zusammen und probieren es nochmal. Ich finde es gut, mal was zu probieren.
Und man muss ja nicht hingehen, muss man auch sagen.
Das ist wie beim Ed Sheeran, da musst du nicht hingehen, wenn du nicht willst. Na.
Ich würde gern. So, aber jetzt, Andi, super. Jetzt gehen wir nach Deutschland, weil natürlich ist es natürlich, musst ja auch nach Deutschland rübergehen. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz die Fantastischen Vier angesprochen. Klar, hat man das auch probiert in Deutschland und auch gar nicht schlecht,
muss man sagen. Schlecht. Das sind jetzt wieder in den 90er Jahren eigentlich. Ne? Dieser H-Blocks natürlich, muss man da nennen. Ganz klar, die das auch vorzüglich natürlich gekonnt haben, Hardrock-Musik mit Raps zu verbinden, die natürlich auch diesen Lifestyle mit aufgegriffen haben. Da muss man die Skater-Sache, die Snowboarder-Sache mit reinbringen. Genauso bei Guano Apes, finde ich. Sehr, sehr ähnlich natürlich die Bands, ganz klar. Such a Search müsste man in dem Zug auch noch nennen.
Ja, das waren die drei großen, würde ich sagen, oder?
Würde ich jetzt auch sagen, ja. Zumindest kommerziell, denke ich mal, ja.
Also ich mag von denen am liebsten die H-Blocks. Habe ich auch mal gesehen. Mhm. Boah, super.
Ja, was, die machen super. Auch einen sehr sympathischen Eindruck. Absolut. Irgendwie.
Ja. Ja, also das mochte ich sehr gerne. Ja. Move. Das ist natürlich, also das ist wieder ein Klassiker des deutschen Rock, muss man natürlich sagen. Ja. Das ist halt ein geiles Riff und hier. Rising High mag ich auch gern.
Das habe ich aber bei dem, ich hatte ich schon mal gespielt,
ich weiß,
deswegen habe ich mich
dafür entschieden. Weiß. Schaffen es auch, dass es nicht peinlich klingt. Könnt's ja.
Ich wollte gerade sagen, das Englisch ist gut von
denen natürlich. Ja,
wenn man an DJ Bobo denkt zum Beispiel, der Schweizer, der hat es nicht so drauf gehabt.
Gott.
Jetzt anders Genre zum Glück.
DJ Bobo ist Wahnsinn. Auch nicht so lang, ne? H-Blocks, also auch nur eine gewisse Zeit.
Da bin ich, wie du vorhin bei dem Rage Against the Machine Album warst, bin ich da bei dem Time to Move Album, dass danach halt auch nicht mehr viel kam bei denen. Was gut ist, ab und an haben sie jetzt so einzelne Lieder, ich weiß gar nicht mehr, wann die waren, die haben zum Beispiel The Power von Snap mal gecovert, mag ich sehr gern, weil das dann halt wegen härter
wird. Ja, das ist auch gut. Das stimmt, ja.
Aber sonst fällt mir da auch nicht mehr so viel ein. Nee. Das stimmt, ja.
Ja, das ist gut. Ist also, das ist auch bei der nächsten Band. Also wir haben jetzt diese zwei deutschen Bands vor dem allerletzten Song. Jetzt kommt ja schon der vorletzte. Auch die Guano Apes, das war im Prinzip, das ist eine Album so richtig
Die gut. sind aber noch auf Tour. Wollte ich letztes Jahr auch mit einem Kumpel hingehen. Die haben mich dann im Stich gelassen. Ich hätte es mir schon gerne mal angeschaut, ganz ehrlich.
Also ich habe gehört von einem Kumpel von mir, der dort war, es muss furchtbar enttäuschend gewesen sein.
Okay, dann haben wir ja alles also, richtig gemacht.
Ja, ich habe es ja auch mal bei Rock im Park, Rock am Ring ist ja wurscht, also einen von diesen Rockdingern da gesehen, da war es noch geil, aber klar, das war halt die Zeit.
Ja.
Da haben die ja, das war nachmittags, aber die haben da schon einen aufgehaut und so, es war cool.
Also ich finde diese Mischung von dieser Band auch mit dieser Sandra Nasic als Sängerin.
Ja, die ist ja halt auch cool. Ja, also genau. Das muss man schon sagen, die ist schon cool. Ja, also
die Mischung hat mir Schock gefallen und ich habe die nie live gesehen, ich hätte mir sie schon gerne mal angeschaut.
Ja.
In der Hoffnung, dass die ganzen alten Sachen natürlich spielen. Ich weiß gar nicht, ob die was Neues haben, ganz ehrlich.
Du willst aber, das wissen die auch. Die wissen, dass sie Lord of the Boards und so weiter spielen müssen, weil das hilft nichts.
Ja. Oder
Open Your Eyes halt.
Ja.
Und auch das muss man ihnen lassen. Das klingt halt echt international. Also das sagt, glaube ich, keiner, boah, das sind aber Deutsche, die irgendwie wie Amerikaner klingen wollen. Das klingt einfach so.
Ja.
Also deswegen ist es schon cool.
Die haben die Energie schon, also in den Videos auch, ich sehe die Videos noch von mir,
die waren schon rumknüpft, alter Schwede, das war der Hammer. Das sind auch so Dinge, vergisst du nicht.
Ja,
die haben so ein komisches, dieses so ein silbernes Backdrop gehabt da, das ganz viel geleuchtet hat und dann ist die da vorne rumgesprungen. Also eine Stunde, ich glaube länger geht es gar nicht oder dreiviertel Stunde, weil das hältst du auch gar nicht anders durch. Die war unfassbar.
Ja.
Und natürlich eine tolle Stimme.
Das stimmt,
also, das musst du ja bringen, diese also schon geil gewesen. Also deswegen, auch die Deutschen haben es nicht nur probiert.
Ja. Ja.
Proud Like a God hat das Album geheißen.
Das Album, ja.
So Grunge noch, Riffs und so hinten
der drin. Punk mit drin, der Punk mit drin, ja. Ja, es passt dazu Deutschland auch.
Ja. Super Song, super produziert, alles, das klingt nicht schlechter.
Nee, es sind auch viele Lieder noch drauf, die gut sind. Ob das Lord of the Boards noch ist oder Big in Japan, glaube ich,
ja,
noch sehr gut.
Auch die Version ist
auch ein
cool.
Cover, glaube ich, oder?
Das Cover von Alphaville, ja.
Okay.
Das ist super, das ist stark, ja. Oh Gott, aber die haben dann irgendwas gemacht mit dem Mittermeier, glaube ich, zusammen, wo ich dann gesagt habe,
muss
nicht sagen. Weiß also das, Kumbaya, my Lord und so.
Stimmt.
Leute, das muss das aber nicht sein. Nicht.
Also wenn wir jetzt einen Komiker noch mit reinnehmen, dann wird es
genau.
viel.
Das ist halt dann, was ich vorhin gesagt habe, die wollen verdienen und so weiter, das dürfen sie, aber es gibt doch Sachen, wo ich sage, nee, braucht's nicht.
Die vielleicht auch nicht funktionieren
Sache. Dann. Nee, funktioniert nicht und dann denkst du, nee, das ist ein bisschen peinlich. Aber gut, die haben ihren Stellenwert und das war cool.
Finde ich auf jeden Fall,
Ja, super. Also Andi, da hast du also wirklich eine wunderbare, auch eine wunderbare Zeitreise wieder. Und ich hoffe halt auch, dass Leute, die das jetzt hören, sich entweder wieder daran erinnern oder sagen, ey, alter Schwede, das ist aber geile Mucke. Ja? Und mal die Liste ganz durchhören und so. Trotzdem war das jetzt der vorletzte Song.
Das war der vorletzte Song.
Was kommt vor dem letzten Song?
Ich höre deinen Podcast sehr, sehr wenig. Ich glaube, da irgendjemand hat gesagt, da kommt eine Rätselfrage, glaube ich.
Sagen tun sie es.
Und irgendeiner hat vorhin noch angerufen, der hat gesagt, die soll dreiteilig sein. Kann das sein?
Ja, das soll.
Ja.
Ey, Ey. Ich kann dir sagen, wie viele Leute haben die Rätselfrage beantwortet?
Wann?
Vor letzter Woche?
Weiß ich nicht.
Einer.
Ich weiß nicht.
Ja, gut, aber es war eine spezielle Sendung. Es war der Dennis Casiere da aus Italien, kurz vor seinem Konzert und hat seine Musik hier vorgestellt. Und der Matthias 1 hat die Rätselfrage beantwortet. Es war noch nie nur einer.
Matthias 1, ist, deswegen aber heißt er Matthias 1 wahrscheinlich, weil es immer er ist.
Weil, ja, das ist natürlich, ich finde es so weltklasse, dass er das jedes Mal macht. Ja. Das ist echt super, ganz toll. Die Fragen, wo er zuerst seine Reise begonnen hat, war tatsächlich im Iran. Er war aber auch in Istanbul und in Georgien und in ganz Osteuropa unterwegs und so weiter. Das war der erste Teil. Und der zweite Teil, wo eine Kinderstimme vorkommt auf seinem ersten Album Multipolar V1, startet mit Kinderstimmen im Intro. Das hat der Matthias rausgefunden. Wahnsinn. Und der Song Let the Monkey Dance, den er auch da hier mit vorgestellt hat, ist auf der Platte Fat Jesus drauf. Also das sind die drei Rätselfragen. Höchsten Respekt, Matthias, dass du die Rätselfrage beantwortet hast. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass die nächsten Rätselfragen wieder ein paar mehr Leute beantworten, weil das natürlich auch, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich ein Thema ist, das glaube ich schon mehr Leute jetzt auch wieder zurückversetzt oder auch wieder draufbringt auf diese, oder überhaupt neu draufbringt auf diese Geschichte. Insofern super. Ich muss aber auch sagen, dass ich es ganz toll finde, dass der Michi Pauker eben zu mir sagt, ey Pitti, da gibt es jemanden, der würde mal mitkommen. Und es ist halt auch eine Musik, die nicht jeder hört und die wenig Leute kennen. Aber es ist auch schön, dass man sagt, es gibt Menschen, die spielen gern vor 30 Leuten. Und es ist ihnen auch wurscht, ob da 30 oder 3000 da sind. Und wenn sie auch nichts damit oder kaum was damit verdienen, die wollen einfach ihre Musik irgendwie jemandem vorspielen. Das ist schon geil. Und so einer war der letzte Woche. Mhm. Also höchsten Respekt davor. Und höchsten Respekt vor Michi, der ihm sagt, solche Leute hole ich zu mir in diesen Jungbrunnen. Mhm. Also das ist eine tolle Einrichtung.
Ja, ich glaube, wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, der Jungbrunnen sollte mehr unterstützt werden. Ja,
absolut. Der hat es verdient, also auf jeden Fall. Ich kann da nur dafür Werbung machen und auch nicht nur für das. Also es gibt ja in vielen Städten solche Dinge. Geht's da mal hin? Also ich meine, wir zwei, wir waren schon auf was weiß ich wie viel Konzerten und so. Ich gehe manchmal auf Konzerte, die kosten 150 Euro. Das, ja, macht man, weil man sich drauf freut und so. Aber warum soll ich nicht da runtergehen? Da laufe ich 5 Minuten runter, schau mir das mal schnell an. Wenn ich es geil finde, haue ich einen Zehner in die Kasse. Das ist nichts dabei. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich auch wieder gehen.
Genau.
Also das ist super, aber es ist super, es braucht einen, der sagt, und jetzt hat er ja einen Verein sogar, es braucht Leute, die sagen, hey, wir wollen sowas in unserer Stadt haben. Also deswegen immer wieder, schaut euch sowas an.
Das ist geil. Absolut recht. Ja. Absolut unterstützenswert, die Geschichte.
So, jetzt machen wir zu einer Band, die, ich weiß gar nicht, ob die Unterstützung noch brauchen, aber...
Ja, ich glaube, die haben es geschafft.
Die sind durch, oder?
Ja, die sind durch. Limp Bizkit. Ja, Rätselfragen zu Limp Bizkit überlegt, 3 Stück. Für einen Matthias 1 wird es sehr langweilig, der braucht nicht einmal einen Dr. Google wahrscheinlich fragen.
Ich glaube, der hat es in ungefähr 10 Sekunden beantwortet.
Ich traue mal darauf wetten, dass er es nicht schafft, uns in 10 Sekunden WhatsApp zu schreiben.
Ey, das machen wir jetzt. Der hört es immer später erst, das ist schon klar. Aber ich möchte mal, Matthias, du hörst natürlich, du schreibst bitte in die E-Mail, wie lange du gebraucht hast, um die Rätselfrage zu beantworten. Die ersten 2 Fragen sage ich wette nicht länger als 10 Sekunden.
Ja,
die dritte braucht er wegen Länge.
Dritte braucht er.
Das ist mit dem
Video. Ja, muss er mal wegen. Da muss er doch mal einen Doktor fragen. Also, Frage Nummer 1. Der Name der Band Limp Bizkit, der hat irgendeinen Ursprung. Da gibt es eine Geschichte dazu. Und da würden der Pitti und ich natürlich gerne wissen, welche Geschichte steckt da dahinter. Frage Nummer 2. Die Band Limp Bizkit hat einen Song von The Who gecovert. Da würde man gerne wissen, wie ist der Name von dem Song und in welchem Film kommt der Song vor als Titelsong. Und die dritte Frage ist, in einem Video wird also die komplette Bandbreite der 80er-Jahre-Stars parodiert. Wir hätten gern den Songtitel natürlich und 2 Parodien, die da aufs Korn genommen werden, also im Original dann natürlich.
Das ist Wahnsinn. Also du hast mir das gerade gezeigt, dieses Video, und das ist echt geil.
Es war lustig.
Ja, das ist saulustig. Schaut euch das Video an. Das ist der Hammer. Jetzt kann ich es gar nicht in die Shownotes, weil dann ist es ja die Antwort auf die. Aber können wir halt nicht. Ja, können wir verlinken. Das verlinkt man.
Ich denke, weil es so lustig ist.
Ja, genau. Das ist echt geil. Also für alle, jetzt braucht man nicht einmal, den Song hören, bloß anschauen. Das ist schon geil. Also mega. Wirklich, es ist saugeil. Ja. Sehr schön. Ja, jetzt kommt der letzte Song. Und natürlich, ja, ich glaube, es ist wirklich eine der wichtigsten deutschen Bands ever. Ja,
und ich glaube auch nicht, dass die auf den Zug aufgesprungen sind, um damit Kohle zu machen, sondern die wollten einfach nur zeigen, pass auf, wir können das vielleicht besser als alle anderen Deutschen. Und
konnten sie auch.
Konnten sie.
Ja. Also es sind die Fantastischen Vier. Und das ist wirklich, also ich habe es vorhin gesagt, ja, wurden ausgebucht, dann sind sie irgendwann Headliner gewesen. Und alles, was mit deutschem Hip-Hop und Rap zu tun hat, geht auf die zurück.
Alles.
Alles.
Ja, ja.
Also sie haben wirklich den Weg für alle geebnet und deswegen sind die geilsten.
Voll.
Muss man sagen.
Und was die auch alles noch hatten, ob das Solo-Auskopplungen waren vom Thomas D. zum Beispiel, der sich da probiert hat.
Rückenwind.
Genau, ja. Michi Wahnsinn. Beck, über den braucht man auch nichts reden. Und dann sind sie ja in dem Zeitalter von 1994 war das, mit Mega 4 nochmal rausgeschieden, haben eine Metal-Band gegründet.
Ja.
Also die ist jetzt aber zu hart für heute, weil wir wollten ja den, den
Zusammenkunft mal. Ja, genau.
Von Rap und die Grups in dem Fall als deutsche Hardcore-Band noch mit haben. Ja, und da habe ich mir halt Genug ist genug rausgesucht. Ein Album von denen, zwei CDs, Hip-Hop-CD und auf der anderen CD dann immer halt die härtere Gangart. Und da ist eben dieser Grups-Remix von Genug ist genug dabei und das passt auch voll gut, weil wenn es mal genug ist, ist es halt genug.
Genau, deswegen ist er perfekter Closer heute. Saugeil. Saugeil. Also Leute, bitte die Liste ganz anhören. Hört euch auch ein bisschen weiter durch diese Crossover-Geschichte. Das ist natürlich auch im Prinzip ein unerschöpfliches Thema. Aber macht ja nichts. Wie der Matthias das oft macht, man kommt in diesen Zugstrudel, wenn man ein bisschen so rumrecherchiert. Und das ist ja auch das Tolle. Im Internet, da kannst du ein bisschen rumsuchen oder du findest irgendwas, das hat dir auch noch gefallen. Magst du noch irgendwas erzählen?
Nur um die Liste noch zu vervollständigen, was noch fehlt. Mach. Crazy Town, Faith No More,
Crazy Offspring. Crazy Town, ne, freilich.
Hollywood Undead, was jetzt neu nachkam, wobei das so eine Boyband ist, das ist ein bisschen,
kenn ich nicht.
Gefällt mir nicht. Ja. Ein bisschen. Kid Rock aber muss man noch nennen.
Ja.
Methods of Mayhem, Tommy Lee, der von Mötley Crüe dann hat, er will da raus und braucht wegen Hip-Hop dabei.
Ja.
Prophets of Rage, Public Enemy, Rage Against the Machine, Cypress Hill, die sich zusammengeschlossen haben. Also Urban Dance Squad, Wu-Tang Clan haben wir vergessen, Method Man haben wir vergessen.
Ja.
Unendlich.
Urban Dance Squad, geil auch. Ja. Also wirklich, es ist, schaut doch mal ein bisschen, also wenn euch das gefallen hat.
Gute Playlists auf
jeden Fall. Ja, gibt es gute Playlists. Und das ist ja auch, muss man auch sagen, das Schöne an diesen Streaming-Diensten, gibt es mal Crossover ein oder irgend sowas, dann kommen diese Bands da alle raus. Also das ist schon wirklich cool, muss man echt sagen. Ja, toll, Andi, das war klasse. Also vielen Dank für die Idee auch. Und ich glaube hier, muckemäßig kann heute keiner sagen, das war aber lahm oder so. Ja.
Vielen Dank für die Einladung, danke, dass du das überhaupt zustande gebracht hast.
Mir gefällt es ja auch wie die Sau, also das ist toll. Ja, super und schön, weil du dich da wirklich richtig gut auskennst. Also danke, Andi.
Ich danke.
Und komm gerne mal wieder. Machen wir da eine
90er Jahre Boy- und Girlband Special.
Oi.
Da gehen wir in die andere Richtung.
Alter, ja, okay, können wir auch mal. Aber 90er ist schon ein wenig dein Steckenpferd, gell?
Sind wir halt aufgewachsen.
Ja, sind wir aufgewachsen.
Und zum Glück.
Ja, zum genau. Glück. Zum Glück, ja. Muss man sagen. Ja. Leute, das war das Special Rap and Roll mit Andy Durchholz. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspopcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback und hört weiter coole Musik. Wir sind raus. Andi, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
Pitti, bis bald.
Nächste Woche bin ich wieder allein. Ja, da wird's dann wahnsinnig interessant. In zwei Wochen
kommen wir wieder zu.
Ja, alles da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.